Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit Teil 15 einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder Die beiden Musiker. Pons ist tot, gestorben nur wenige Stunden vor dem Mann der Concierge Madame Cibot. Das Haus in der Rue de Normandie gleicht nun einer Schlangengrube. Jeder versucht, jeden auszutricksen im Kampf um Pons kostbare Kunstsammlung. Madame Cibot, die Pons und seinem Freund Schmucke den Haushalt geführt hat, ist zwar als Erbschleicherin entlarvt. Ihr Helfeshelfer, der schmierige Winkeladvokat Fraisier, hat aber bereits für gebührenden Ersatz gesorgt. Und Schmucke, vor Trauer völlig besinnungslos, hat seine Unterschrift unter ein Dokument gesetzt, das einen Handlanger Fraisiers namens Villemot zur Abwicklung der Erbschaft bevollmächtigt. Während viele Menschen dem Sarg des Schneiders Cibot durchs Pariser Marais folgen, nehmen am Begräbnis von Pons nur gerade die Geier in Gestalt von Fraisier und Villemot teil und Topinard, der Theaterdiener. Topinard war zuvor wochenlang jeden Morgen in die Rue de Normandie gekommen, um sich nach dem Befinden seines ehemaligen Arbeitskollegen zu erkundigen, aber von der Concierge immer weggewiesen worden. Nun beobachtet er, wie Fraisier und Villemot miteinander tuscheln und errät, Zitat, daran gewöhnt, in der Welt der Kulissen auf alles einen Reim zu finden, er errät, dass die beiden überlegen, wie sie dem armen Deutschen Schwierigkeiten bereiten könnten. Topinard beschließt, Schmucke zu beschützen. Und dieser ist auch dringend auf Schutz angewiesen. Denn vor Pons Grab, wo Schmucke ohnmächtig zusammenbricht, wartet eine ganze Horde von Bestattungsunternehmen auf ihren Teil vom Kuchen. Cousin Pons oder die beiden Musiker. Es liest Thomas Douglas.
Man sieht, dass die sogenannte Eröffnung eines Testaments dazu führt, alle Türen schließen zu lassen. Mit Hilfe des Vertreters des Hauses Sonnet und des Monsieur Sonnet selbst schaffte Topinard den armen Deutschen in die Werkstätte der Steinmetzen, wo Madame Sonnet und Madame Vitelot, die Gattin des Mitinhabers, ihm die eifrigste und herzlichste Hilfe angedeihen ließen. Topinard wich nicht von der Stelle, hatte er doch beobachtet, wie Fraisier, dessen Gesicht ihn an den Galgen gemahnte, insgeheim mit dem Vertreter des Hauses Sonnet verhandelte. Nach Verlauf einer Stunde, gegen 2:30, kam der arme unschuldige Deutsche wieder zu Sinnen. Er glaubte seit 2 Tagen zu träumen. Er dachte, er würde erwachen und Pons lebend wiederfinden. Er bekam so viele nasse Tücher auf die Stirn, er atmete so viel Essenzen und Salze ein, dass er schließlich die Augen aufschlug. Madame Sonnet zwang ihn, eine gute Fleischbrühe mit Fettaugen zu trinken. Man hatte bei den Steinmetzen den Suppentopf aufs Feuer gestellt. Oft geschieht das nicht, dass die Kunden so lebhaft ergriffen sind. Es kommt ungefähr alle 2 Jahre einmal vor, bemerkte Madame Sonnet. Schließlich sprach Schmucke davon, wieder nach der Rue de Normandie zu gehen. »Wenn der Herr sich das ansehen will«, sagte nun Sonnet, »hier ist die Zeichnung, die Vitelot eigens für sie angefertigt hat, was ihn die ganze Nacht kostete. Dafür kam ihm aber auch eine gute Idee.« »Es wird eines der schönsten Denkmäler des Père Lachaise«, bestätigte die kleine Madame Sonnet, »aber Sie müssen auch die Erinnerung an einen Freund ehren, der Ihnen sein ganzes Vermögen hinterlassen hat.« Der angeblich eigens verfertigte Entwurf war ursprünglich für de Marsay, den vielbesprochenen Minister, gemacht worden. Aber die Witwe hatte Dietmann mit der Aufgabe betraut, weil der Entwurf des Steinmetzen fürchterlich gewesen sei. Die 3 Figuren stellten die Julitage dar, in denen der große Minister aufgetreten war. Inzwischen hatten Sonnet und Vitelot mit Hilfe einiger Änderungen 3 Träger des Ruhmes, nämlich die Armee, die Finanz und die Familie, daraus gemacht und für das Denkmal von Charles Keller bestimmt. Der Auftrag war abermals Stiedmann zugefallen. Seit 11 Jahren war er allen Familienereignissen angepasst worden, aber beim Durchpausen hatte Vitelot die 3 Gestalten nun in die der Musik, der Bildhauerei und der Malerei verwandelt. »Man braucht jetzt nicht an die Einzelheiten und an die Konstruktion zu denken, aber in 6 Monaten schaffen wir das. Darf ich den Herrn bitten, hier der Kostenanschlag, hier das Auftragsformular, 7.000 Francs, die Gehilfen nicht gerechnet. Wenn der Herr Marmor wünscht«, sagte Sonnet, dessen Spezialität Marmor war, »kostet es 12.000 Francs und der Herr wird mit seinem Freund sozusagen unsterblich sein.« »Ich habe gehört, dass das Testament angefochten wird«, flüsterte Topinard Vitelot ins Ohr, »und dass die Erben wieder zu ihrem Recht kommen. Suchen Sie den Herrn Präsidenten Camusot auf, der arme Narde hat keinen Sou.« »Sie führen uns auch immer nur solche Kunden zu«, sagte Madame Vitelot zu dem Vertreter und begann einen Streit. Topinard geleitete Schmucke zu Fuß nach der Rue de Normandie, wohin die Trauerwagen sich begeben hatten. »Verlassen Sie mich nicht«, bat Schmucke Topinard. Dieser wollte gehen, nachdem er den armen Musiker den Händen der Sauvage ausgeliefert hatte. »Es ist 4 Uhr, mein lieber Monsieur Schmucke«, sagte er. »Ich muss zu Tisch gehen. Meine Frau, die Schließerin ist, würde sich ängstigen. Sie wissen, das Theater öffnet um 5:45.« »Ja, ich weiß. Aber bedenken Sie, dass ich allein auf der Welt bin, ohne einen Freund. Sie, der Sie um Pons geweint haben, bringen Licht in mein Dunkel. Es ist finstere Nacht um mich, und Pons hat mir gesagt, dass ich von Schurken umgeben bin. Das habe ich schon gemerkt und Sie davor bewahrt, nach Clichy zu gehen.« »Clichy«, rief Schmucke, »ich verstehe nicht.« »Armer Mann, armer Mann. Aber bleiben Sie nur ruhig, ich komme bald zu Ihnen. Leben Sie wohl.« »Leben Sie wohl. Kommen Sie bald wieder«, antwortete Schmucke und fiel halbtot vor Erschlaffung nieder. Die Sauvage beantwortete den Gruß Topinards auf eine so merkwürdige Art, dass er stutzig wurde.
»Was haben Sie denn?«, fragte er spöttisch. »Sie stehen ja wie ein Verräter auf der Bühne da.« »Selbstverräter! Warum mischen Sie sich hier ein? Wollen Sie vielleicht die Geschäfte des Herrn übernehmen und ihm einen Bären aufbinden?«
»Ich? Ihm einen Bären aufbinden?«, sagte Topinard stolz. »Ich bin nur ein armer Theaterdiener, gehöre aber doch zu den Künstlern und habe, merken Sie sich das, nie jemand um etwas gebeten. Habe ich etwa Sie um etwas gebeten? Bin ich Ihnen etwas schuldig? So eine böse Alte...«
»Sie sind Theaterdiener, und wie heißen Sie?«, fragte das Mannweib.
»Topinard, wenn's beliebt.«
»Alles Gute, meine Empfehlung an die Frau, wenn der Herr verheiratet ist. Das ist alles, was ich wissen wollte.«
»Was haben Sie denn, meine Liebe?«, fragte Madame Continet, die hinzukam.
»Bleiben Sie hier. Geben Sie auf das Essen acht, ich laufe einmal rasch nach Hause zum Herrn.«
»Er ist unten. Er redet mit der armen Madame Cibot, die sich die Seele aus dem Leib weint«, erwiderte die Continet. Die Sauvage rannte so schnell die Treppe hinunter, dass die Stufen zitterten.
»Monsieur Frézy, Monsieur Frézy«, sagte sie
und zog den Sachwalter in eine Ecke. Hier zeigte sie ihm Topinard, der mit dem stolzen Bewusstsein das Haus verließ, seine Schuld seinem Wohltäter gegenüber schon dadurch zurückgezahlt zu haben, dass er dank der Erinnerung ans Theater, wo jedermann mehr oder weniger Sinn für Komik besitzt, den Freund des armen Pons davor bewahrt hatte, in eine Falle zu gehen. Auch war er entschlossen, den Musiker seines Orchesters vor den Fallen zu schützen, die man vielleicht seiner Gutgläubigkeit legte.
»Sehen Sie den kleinen Dummkopf da? Das ist einer von den ehrlichen Leuten, der seine Nase in die Angelegenheiten des Monsieur Schmucke stecken will.«
»Wer ist er denn?«, fragte Frézier.
»Ach, ein Niemand.«
»Niemand gibt es nicht, wenn es um das Geschäft geht.«
»Nun, er ist ein Theaterdiener namens Topinard.«
»Gut gemacht, Madame Sauvage. Machen Sie so weiter, Sie sollen zu Ihrem Tabakladen kommen.« Und Frézier nahm die Unterhaltung mit der Cibot wieder auf. »Ich sage also, dass Sie, obwohl ich Ihr Berater bin, nicht mit offenen Karten gespielt haben und dass wir keine Rücksicht auf einen Partner zu nehmen brauchen, der uns täuscht.«
»Und worin habe ich Sie getäuscht?«, fragte die Cibot und stemmte die Hände in die Hüften. »Glauben Sie, dass Sie mich mit Ihren giftigen Blicken und Ihren sauertöpfischen Mienen ins Boxhorn jagen können? Sie suchen nach einem faulen Grund, um sich Ihres Versprechens zu entledigen, und Sie nennen sich einen ehrlichen Mann. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein Betrüger! Ja, 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 kratzen Sie sich nur, aber das stecken Sie ein!«
»Keine Worte, keine Aufregung, meine Liebe«, sagte Frézier. »Hören Sie mich an. Nun gut, Sie haben Ihr Schäfchen ins Trockene gebracht. Heute Morgen, während der Vorbereitung zum Leichenbegräbnis, habe ich diese Abschrift eines Katalogs gefunden, den Pons von Anfang bis Ende eigenhändig geschrieben hat, und zufällig fielen meine Augen auf diese Stelle.« Und indem er den Katalog öffnete, las er: »Nummer 7. Herrliches Porträt auf Marmor gemalt von Sebastiano del Piombo, 1546 von einer Familie verkauft, die es aus der Kathedrale von Terni wegnehmen ließ. Das Porträt, das im Gegenstück ein Bischof, ein Engländer, gekauft hat, stellt einen betenden Malteserritter dar und befand sich oberhalb der Grabstätte der Familie Rossi. Ohne das Datum könnte man das Gemälde Raphael zuschreiben. Scheint mir kostbarer zu sein als das Porträt des Baccia Bandinelli im Museum, das ein wenig trocken wirkt, während der Malteserritter dadurch, dass er auf Lavagna, Schiefer, gemalt ist, seine Frische behalten hat. Als ich an dem Platz Nummer 7 nachsah«, fuhr Frézier fort, »fand ich ein mit Chardin gezeichnetes Damenbildnis ohne Nummer 7. Während der Zeremonienmeister Leute zusammensuchte, die die Quasten des Leichenwagens tragen sollten, untersuchte ich die Bilder und fand, dass anstelle von 8 Werken, die der verstorbene Pons als Hauptstücke bezeichnet hat und die ich nicht finden konnte, gewöhnliche Bilder ohne Nummer untergeschoben worden sind. Und endlich fehlt ein kleines auf Holz gemaltes Bild von Metzü, das als Meisterwerk bezeichnet wird.«
»War ich etwa Aufpasserin für die Bilder?«, sagte die Cibot.
»Nein,
aber sie waren Vertrauensperson. Sie führten den Haushalt und kümmerten sich um die Angelegenheiten von Pons, und es ist gestohlen worden.
Gestohlen?
Lassen Sie sich sagen, dass die Gemälde im Auftrag von Monsieur Pons durch Monsieur Schmucke verkauft worden sind, um die nötigen Geldmittel zum Leben zu beschaffen.
An wen?
An Elie Magus und Remonenc.
Für wie viel?
Das weiß ich nicht mehr. Hören Sie, meine liebe Madame Cibot, Sie haben Ihren Schnitt gemacht, und zwar tüchtig. Ich werde Sie im Auge behalten. Ich habe Sie in der Hand. Folgen Sie mir, und ich werde schweigen. Sie werden begreifen, dass Sie auf jeden Fall von Monsieur de Camisson nichts erwarten können, sobald Sie im Verdacht stehen, ihn bestohlen zu haben.
»Ich hab's mir doch gleich gedacht, mein lieber Monsieur Frésier, dass die Sache noch schief gehen wird«,
antwortete die Cibot, durch die Aussicht auf seine Verschwiegenheit besänftigt.
»Oho«, sagte Remonenc, der dazukam, »suchen Sie Streit mit Madame Cibot? Das ist nicht gut. Der Verkauf der Bilder erfolgt im vollen Einverständnis mit Monsieur Pons, nachdem Magus und ich 3 Tage mit dem Verstorbenen, der von seinen Bildern nicht loslassen wollte, verhandelt hatten. Unsere Quittungen sind in Ordnung.« Und wenn wir, wie es üblich ist, Madame Cibot etwa 40 Francs gegeben haben, so ist das nichts anderes, als was wir in allen Bürgerhäusern geben, in denen wir ein Geschäft abschließen. Oh, Monsieur, wenn Sie glauben, eine wehrlose Frau betrügen zu können, haben nicht Sie den Vorteil davon. Hören Sie, Monsieur Geschäftemacher, Magus ist Herr der Lage, und wenn Sie Madame Cibot nicht anständig behandeln, wenn Sie ihr nicht geben, was Sie ihr versprochen haben, dann wollen wir uns bei der Versteigerung der Sammlung widersprechen. Sie werden sehen, was Sie verlieren, wenn Sie Magus und mich gegen sich haben und wir die Händler gegen Sie aufbringen. Statt 700 oder 800.000 Francs lösen Sie nicht einmal 200.000.
»Schön, schön, wir werden sehen. Wir versteigern gar nicht«, sagte Frésier. »Oder wir versteigern in London.«
»Wir kennen London«, sagte Remonenc. »Und Monsieur Magus ist dort ebenso einflussreich wie in Paris.«
»Auf Wiedersehen, Madame Cibot. Ich werde Ihre Geschäfte genau untersuchen«, sagte Frésier. »Wenn Sie es nicht vorziehen, mir doch zu gehorchen«, fügte er hinzu.
»Spitzbube, nehmen Sie sich in Acht«, sagte Frésier. »Ich werde bald Friedensrichter sein.«
Man trennte sich unter Drohungen, deren Tragweite von beiden Seiten wohl abgewogen wurde.
»Dankeschön, Remonenc«, sagte die Cibot. »Es ist wirklich gut für eine arme Witwe, wenn sie einen Verteidiger findet.«
Am Abend gegen 10 Uhr ließ Gaudissart im Theater den Orchesterdiener in sein Kabinett kommen. Gaudissart stand vor dem Kamin in napoleonischer Haltung, die er sich angewöhnt hatte, seitdem er ein Heer von Schauspielern, Tänzern, Statisten, Musikern und Maschinisten führte und mit Autoren verhandelte. Er steckte gewöhnlich die rechte Hand so in den Westenausschnitt, dass er den linken Hosenträger festhielt, drehte das Gesicht als Dreiviertelwendung, wobei er den Blick ins Leere richtete.
»Hören Sie mal, Topinard, Sie beziehen wohl eine Rente?«
»Nein, Herr Direktor.«
»Dann suchen Sie eine bessere Stelle als die jetzige?«
»Nein, Herr Direktor«, antwortete der Statist und wurde bleich.
»Zum Teufel! Deine Frau ist Logenschließerin im ersten Rang. Ich übernahm sie getreulich von meinem verkrachten Vorgänger. Am Tag darfst du die Kulissenlampen putzen und außerdem bist du Notenverteiler, und das ist noch nicht alles. Du beziehst 20 Sous, um die Ungeheuer zu spielen und die Teufel anzuführen, wenn es Höllenszenen gibt. Kurz, du versiehst eine Stellung, um die dich alle Statisten beneiden. Kein Wunder, mein Freund, dass du Feinde hast.«
»Feinde?« fragte Topinard.
»Und du hast 3 Kinder und der Älteste spielt die Kinderrolle mit einem Gehalt von 50 Centimes.«
»Herr Direktor!«
»Lass mich ausreden!« rief Gaudissart mit Donnerstimme. »In dieser Lage willst du das Theater verlassen!«
»Monsieur!«
»Du willst dich in anderer Leute Angelegenheiten mischen und hast die Finger in Erbschaftsgeschichten. Unglücklicher, du würdest wie ein Ei zerdrückt werden!« »Ich habe zum Beschützer seiner Exzellenz den Comte Popinot, einen Mann von Geist und bemerkenswerter Charakterstärke. Der König in seiner Weisheit hat geruht, ihn in seinen Rat zu berufen. Dieser Staatsmann, dieser große Politiker, ich spreche von Comte Popinot, hat seinen ältesten Sohn mit der Tochter des Präsidenten de Marville verheiratet, und der wiederum ist eines der angesehensten Mitglieder des höchsten Gerichts, einer der Leuchten im Justizpalast. Du kennst den Justizpalast? Merke dir, er ist der Erbe seines Cousins Pons, der bei uns Kapellmeister war und den du heute Morgen zum Kirchhof gebracht hast. Ich tadle es nicht, dass du dem armen Mann die letzte Ehre erwiesen hast, aber du würdest deinen Posten nicht behalten, wenn du dir einfallen ließest, dich in die Angelegenheiten des guten Monsieur Schmucke zu mischen, dem ich alles Gute wünsche, ohne verhindern zu können, dass die Erben unseres Pons ihm das Leben schwer machen werden. Und da der Deutsche mich wenig, der Präsident und der Comte Popinot mich viel angehen, so fordere ich dich auf, den guten Deutschen sich allein den Kopf darüber zerbrechen zu lassen, wie er sich aus der Sache zieht. Es gibt einen besonderen Gott für die Deutschen, und du würdest dich sehr schlecht als Untergott ausnehmen. Weißt du was? Bleibe Statist. Das ist das Beste, was du tun kannst.«
»Abgemacht, Herr Direktor«, sagte Topinard zerknirscht. Schmucke, der am nächsten Morgen den armen Theaterdiener,
Das einzige Geschöpf, das um Pons trauerte, zu sehen hoffte, verlor so den Beschützer, den der Zufall ihm geschickt hatte. Am nächsten Morgen empfand der arme Deutsche den ungeheuren Verlust, der ihn getroffen hatte, als er beim Aufwachen die Wohnung leer fand. Gestern und vorgestern hatten die Ereignisse und die Folgen des Todesfalles den Wirbel um ihn geschaffen, an dem die Sinne sich zerstreuen. Aber das Schweigen, das auf das Hinscheiden eines Freundes, eines Vaters, eines Sohnes, einer geliebten Frau folgt, das finstere, kalte Schweigen des nächsten Tages, ist fürchterlich. Es ist eisig. Eine unwiderstehliche Macht zog ihn in das Zimmer des Freundes, aber dann konnte der arme Mann den Anblick nicht ertragen. Er wich zurück und ging in das Esszimmer, wo Madame Sauvage das Frühstück auftrug. Schmucke setzte sich und konnte nichts essen. Plötzlich wurde ziemlich lebhaft geklingelt und drei schwarz gekleidete Männer erschienen, denen Madame Contenet und Madame Sauvage den Weg freigaben. Voran ging Monsieur Vitel, der Friedensrichter, ihm folgte sein Schreiber. Den Schluss bildete Frisier, trockener und steifer denn je, da er die Enttäuschung erlebt hatte, ein unangreifbares Testament auftauchen zu sehen, durch das die mächtige Waffe, die er sich durch seinen verwegenen Diebstahl verschafft hatte, zunichte geworden war.
»Wir kommen«, erklärte der Friedensrichter Schmucke sanft, »um die Siegel anzulegen.«
Schmucke, für den das Spanisch war, schaute die drei Männer verwirrt an. »Wir kommen auf Verlangen des Herrn Anwalt Frisier, Bevollmächtigten des Monsieur Camusot de Marville, der wiederum Erbe seines Cousins, des verstorbenen Monsieur Pons, ist«, fügte der Schreiber hinzu. »Die Sammlungen befinden sich im großen Salon und im Schlafzimmer des Verstorbenen«, sagte Frisier.
»Gehen wir hinein. Verzeihen Sie, lassen Sie sich nicht stören, frühstücken Sie weiter«, wandte sich der Friedensrichter an Schmucke.
Der Einbruch der drei schwarz gekleideten Männer hatte den armen Deutschen vor Schreck erstarren lassen. Frisier warf auf Schmucke einen jener giftigen Blicke, die ihr Opfer magnetisieren, wie eine Spinne eine Fliege magnetisiert, und sagte, »Der Herr, der es ja verstanden hatte, vor dem Notar ein Testament zu seinen Gunsten machen zu lassen, musste mit einem Widerstand der Familie rechnen. Eine Familie lässt sich nicht widerstandslos von einem Fremden plündern, und wir werden ja sehen, wer stärker ist. Betrug und Bestechung oder die Familie? Wir haben als Erben das Recht, die Versiegelung zu verlangen. Die Siegel werden angelegt werden, und ich will darüber wachen, dass diese erhaltende Handlung mit der äußersten Gewissenhaftigkeit begangen wird. Ich stehe dafür ein.«
mein Gott, was habe ich dem Himmel getan?« fragte der unschuldige Schmucke.
»Man schwatzt vieles von Ihnen im Haus«, sagte die Sauvage. »Während Sie schliefen, kam ein kleiner, schwarz gekleideter junger Mann, ein Stutzer, der erste Gehilfe von Monsieur Annequin, und wollte Sie unter allen Umständen sprechen. Aber da Sie schliefen und von der gestrigen Zeremonie so müde waren, sagte ich ihm, dass Sie dem ersten Gehilfen von Tabareau, Monsieur Villemot, eine Vollmacht ausgestellt haben und dass er zu ihm gehen solle, wenn es sich um Geschäfte handle. »Oh, umso besser«, sagte der kleine junge Mann, »mit ihm kann ich mich gut verständigen. Wir werden das Testament bei Gericht niederlegen, nachdem wir es dem Präsidenten gezeigt haben. Ich habe ihn dann gebeten, Monsieur Villemot so bald wie möglich zu uns zu schicken. Seien Sie ruhig, lieber Monsieur Schmucke«, sagte die Sauvage. »Es werden Leute da sein, um Sie zu verteidigen. Man wird Ihnen nicht die Haare vom Kopf fressen. Sie werden jemanden haben, der zu beißen und zu kratzen weiß. Villemot wird Ihnen die Meinung sagen. Ich bin schon in Zorn geraten gegen die Gans, die Dame Cibot, eine Pförtnerin, die sich in die Angelegenheiten ihrer Mieter mischt und behauptet, dass Sie diesen Reichtum den Erben abjagen, dass Sie Monsieur Pons eingesperrt, dass Sie ihn gefügig gemacht haben und dass er in die Zwangsjacke gehörte. Ich hab ihr schön heimgeleuchtet, diesem ruchlosen Frauenzimmer. Sie sind eine Diebin und eine Gaunerin, habe ich ihr gesagt. Und Sie werden ins Gefängnis kommen für alles, was Sie den Herren gestohlen haben. Da hat sie das Maul gehalten.«
Der Schreiber kam, um Schmucke zu holen, und sagte, »Will Monsieur anwesend sein, wenn wir die Siegel im Schlafzimmer anlegen?«
»Machen Sie, was Sie wollen«, sagte Schmucke. »Ich hoffe nur, dass man mich wenigstens ruhig sterben lässt.«
»Man hat stets das Recht zu sterben«, sagte der Schreiber lachend.
»Und die Erbschaften sind unsere besten Geschäfte. Aber ich habe selten gesehen, dass die Universalerben den Erblassern ins Grab folgen.«
»Ich werde es tun«, sagte Schmucke, der nach all den Schlägen unerträgliches Herzeleid empfand.
»Ah, da kommt Monsieur Villemot«, rief die Sauvage.
»Monsieur Villemot«, sagte Schmucke, »vertreten Sie mich?«
»Ich bin herbeigeeilt«, sagte der erste Gehilfe, »um Ihnen mitzuteilen, dass das Testament vollständig in Ordnung ist und sicher vom Gericht bestätigt wird. Sie werden ein reicher Mann sein.«
»Ich, ein reicher Mann«,
rief Schmucke voller Verzweiflung darüber, dass man ihn der Habgier verdächtigen könne. »Was macht denn aber der Friedensrichter hier mit seinen Kerzen?« »Oh, er legt die Siegel an.
Kommen Sie, Monsieur Schmucke, Sie haben das Recht, dabei zu sein.
Nein, gehen Sie hinein.
Aber wozu denn die Siegel, wenn doch Monsieur Schmucke hier wohnt und alles ihm gehört?« sagte die Sauvage und machte von dem Recht der Frauen Gebrauch, das Gesetz nach ihrer Fantasie auszulegen.
»Monsieur Schmucke ist nicht bei sich zu Hause, sondern bei Monsieur Pons. Zweifellos wird ihm alles gehören, aber als Erbe kann man von den Gegenständen des Nachlasses nur Besitz ergreifen, wenn das Gericht das Recht dazu erteilt hat. Wenn aber die von der Erbschaft ausgeschlossenen natürlichen Erben dagegen Einspruch erheben, so muss prozessiert werden. Und da man nicht weiß, wem die Erbschaft zugesprochen wird, so klebt man auf alle Werte Siegel, und die Notare des vorläufigen und des endgültigen Erben schreiten innerhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist zur Bestandsaufnahme. So ist das nun einmal.«
Schmucke, der zum ersten Mal im Leben eine solche Sprache hörte, verlor vollständig den Kopf. Er ließ ihn auf die Lehne des Sessels sinken, in dem er saß. Er kam ihm so schwer vor, dass er ihn unmöglich aufrecht halten konnte. Villemot ging, um mit dem Schreiber und dem Friedensrichter zu plaudern, und wohnte mit der Kaltblütigkeit des Praktikers dem Auflegen der Siegel bei, was, wenn keine Erben zugegen sind, nicht ohne einige Witze und Bemerkungen über die Dinge abgeht, die man so bis zum Tag der Verteilung dem Gebrauch entzieht. Endlich versiegelten die vier Beamten den Salon und kehrten in das Speisezimmer zurück. Der Schreiber folgte ihnen. Schmucke sah geistesabwesend ihren Maßnahmen zu, die darin bestanden, bei Türen mit zwei Flügeln auf jeden Flügel das Siegel des Friedensrichters mit dem Stückchen Schnur zu kleben oder bei Schränken oder einfachen Türen die Öffnung auf beiden Seiten ebenfalls zu verkleben.
»Gehen wir in diesen Raum«, sagte Frisier und bezeichnete Schmuckes Zimmer, das unmittelbar mit dem Speisezimmer verbunden war.
»Aber das ist ja das Zimmer von Monsieur Schmucke«, rief die Sauvage und stürzte vor, um sich zwischen die Tür und die Beamten zu stellen.
»Hier ist der Mietvertrag«, sagte der schreckliche Frisier. »Wir haben ihn zwischen den Papieren gefunden, und er ist nicht auf die Namen von Pons und Schmucke ausgestellt. Er lautet nur auf Monsieur Pons. Die ganze Wohnung gehört also zum Nachlass. Und übrigens«, sagte er, indem er die Tür zu Schmuckes Zimmer öffnete, »sehen Sie nur, Herr Friedensrichter, es ist mit Gemälden gefüllt.«
»Tatsächlich«, sagte der Friedensrichter, der sofort Frisiers Ansicht teilte. Frisiers Ernte. »Halt, meine Herren«, sagte Villemot, »glauben Sie denn, Sie können den Universalerben, dessen Recht bis jetzt nicht bestritten ist, einfach vor die Tür setzen?«
»Ja, ja«, sagte Frisier, »wir widersetzen uns der Auslieferung des Nachlasses.«
»Und unter welchem Vorwand?«
»Sie werden ihn erfahren, mein Kleiner«, sagte Frisier spöttisch. »Für den Augenblick erheben wir keinen Widerspruch dagegen, dass der Erbe an sich nimmt, was er in diesem Zimmer als sein Eigentum erklärt, aber es wird versiegelt werden, und der Monsieur kann wohnen, wo es ihm beliebt.«
»Nein«, sagte Villemot, »Monsieur Schmucke bleibt in seinem Zimmer.«
»Wie das?«
»Ich werde Sie vorladen«, erwiderte Villemot, »und feststellen lassen, dass wir Mieter der Hälfte dieser Wohnung sind und von Ihnen nicht vertrieben werden können. Nehmen Sie die Bilder, trennen Sie alles, was dem Verstorbenen gehörte, von dem, was meinem Klienten gehört. Mein Klient aber bleibt wohnen.«
»Ich ziehe aus«, sagte der alte Musiker, der beim Anhören dieses hässlichen Zankes seine Energie wiederfand.
»Daran tun Sie auch wohl«, meinte Frisier. »Dieser Entschluss wird Ihnen Kosten sparen, denn Ihr Einspruch würde abgewiesen werden. Der Mietvertrag ist eindeutig.«
»Der Vertrag«, sagte Villemot, »muss nach Recht und Billigkeit ausgelegt werden.«
»Man kann nicht wie bei Strafsachen Zeugen vorladen. Wollen Sie sich auf Sachverständigenurteile, Feststellungen, vorläufige Entscheidungen und Erzwingung des Urteils einlassen?«
»Nein«, rief Schmucke entsetzt, »ich ziehe aus, ich räume das Feld.«
Schmucke führte, ohne es zu wissen, das Leben eines Philosophen aus der Schule der Kyniker. So sehr hatte er es auf das Äußerste beschränkt. Er besaß nur zwei Paar Schuhe, ein Paar Stiefel, zwei vollständige Anzüge, 12 Hemden, 12 Halstücher, 12 Taschentücher, 4 Westen und eine prächtige Pfeife, die Pons ihm zusammen mit einem gestickten Tabaksbeutel gegeben hatte. Er ging im höchsten Unwillen in sein Zimmer und legte seine ganze Habe auf einen Stuhl. »Das alles gehört mir«, sagte er mit einer Einfachheit, die des Cincinnatus würdig gewesen wäre. »Das Piano ist auch mein Eigen.«
»Nehmen Sie jemand zur Hilfe«, wandte sich Frisier an die Sauvage, »und schaffen Sie das Piano ins Treppenhaus.«
»Sie sind gar zu hart«, sagte Villemot zu Frisier. »Der Herr Friedensrichter kann anordnen, was er will. Er ist in dieser Beziehung souverän.«
»Es gibt hier Werte«, antwortete der Schreiber und wies auf das Zimmer.
»Übrigens räumte der Herr freiwillig das Feld«, gab der Friedensrichter zu bedenken.
»So etwas von einem Klienten hat man noch nie gesehen«, meinte Villemot unwillig und wandte sich an Schmucke. »Sie sind ein Waschlappen!«
»Es ist ja doch egal, wo man stirbt«, antwortete Schmucke und ging hinaus. »Diese Leute haben Tigerfratzen. Ich werde meine paar Sachen holen lassen.
fügte er hinzu.
»Wohin gehen Sie denn?«
»Wohin Gott will«, sagte der Universalerbe und machte eine Bewegung der erhabensten Gleichgültigkeit. »Lassen Sie es mich wissen«, bat Villemot.
»Folgt ihm«,
flüsterte Frisier dem ersten Schreiber ins Ohr. Madame Continet wurde zur Wächterin der versiegelten Räume eingesetzt und auf die vorgefundenen Werte hin bewilligte man ihr eine Provision von 50 Francs.
»Alles geht gut«, sagte Frisier zu Monsieur Vitel, als Schmucke gegangen war. »Wenn Sie Ihren Rücktritt zu meinen Gunsten erklären wollen, so besuchen Sie Madame de Marville. Sie werden sich mit ihr verstehen.«
»Da haben Sie einen Mann weich wie Ton gefunden«, meinte der Friedensrichter und zeigte auf Schmucke, der im Hof ein letztes Mal die Fenster der Wohnung betrachtete.
»Ja, die Geschichte ist zum Abschluss gebracht«, antwortete Frisier. »Sie können unbesorgt Ihre Enkelin mit Poulain verheiraten. Er wird Chefarzt am Spital der Quinzois.«
»Wir werden sehen. Auf Wiedersehen, Monsieur Frisier«, sagte der Friedensrichter kameradschaftlich.
»Ein Mann, der um die Mittel nicht verlegen ist«, sagte der Schreiber, »der wird es weit bringen, dieser Bursche.« Es war 11 Uhr. Der alte Deutsche schlug, in seinen Gedanken bei Pons weilend, mechanisch den Weg ein, den er mit Pons oft gegangen war. Er sah ihn unaufhörlich, er fühlte ihn an seiner Seite. So gelangte er vor das Theater, aus dem Topinard herauskam, der eben die Lampen aller Gerüste gereinigt hatte, nicht ohne an die Tyrannei seines Direktors zu denken.
»Ach, das ist ja wunderbar«, rief Schmucke und hielt den armen Statisten an. »Topinard, hast du eine Wohnung?«
»Gewiss.«
»Du führst einen eigenen Haushalt?«
»Gewiss.«
»Willst du mich als Kostgänger aufnehmen?« »Oh, ich zahle gut, ich habe 900 Franc Rente und lang wird es mit mir auch nicht mehr dauern. Ich werde dir gar nicht zur Last fallen, ich esse alles. Ich habe nur ein Bedürfnis, meine Pfeife zu rauchen, und da du der Einzige bist, der mit mir an Pons gedacht hat, so liebe ich dich.«
»Monsieur Schmucke, ich täte es mit Vergnügen, aber zuerst müssen Sie wissen, dass Monsieur Gaudissart mir tüchtig die Hölle heiß gemacht hat.«
»Hölle heiß gemacht?«
»Ein Ausdruck, um zu sagen, dass er mir den Kopf gewaschen hat.«
»Den Kopf gewaschen?«
»Er kam mir grob, weil ich mich um Sie kümmerte. Es müsste also ganz unauffällig geschehen, wenn Sie zu mir kämen. Aber ich zweifle, dass Sie bleiben, denn Sie wissen nicht, wie ein armer Bursche wie ich einen Haushalt führt. Lieber den armseligen Haushalt eines Mannes, der Herz hat und um Pons trauert, als die Tuilerien mit Leuten, die wie Tiger aussehen. Bei Pons in der Wohnung habe ich Sie gesehen und bin ausgezogen. Sie haben sich auf alles gestürzt.«
»Kommen Sie«, sagte der Statist, »und prüfen Sie selbst. Aber...« »Nun, es ist eine Dachkammer da. Fragen wir meine Frau.«
Schmucke folgte dem Statisten wie ein Hammel. Topinard führte ihn in eine jener abscheulichen Gegenden, die man die Krebsgeschwüre von Paris nennen könnte. Diejenige, in der Topinard wohnte, nennt sich nach einem gewissen Bordin und ist ein enger Durchgang, der von Häusern eingefasst wird, wie man sie überall aus Spekulationsgründen baut. Er mündet auf die Rue de Bondy, dort, wo diese Straße von dem ungeheuren Gebäude des Theaters an der Porte Saint-Martin, einer wahren Warze, verfinstert wird. Der Durchgang senkt sich zur Rue de Mathurin, die Temple, und stößt zuletzt auf eine innere Gasse, mit der sie sich in Form eines T verbindet. Die beiden Gassen enthalten etwa 30 Häuser von je 6 oder 7 Stockwerken. Alle Innenhöfe, alle Wohnungen bergen Lager, Fabrikationsräume und Unternehmungen aller Art. Es ist der Faubourg Saint-Antoine im Kleinen. Man stellt hier Möbel her. Man bearbeitet Kupfer, man näht Theaterkostüme, man schleift Glas, man bemalt Porzellan, man fabriziert mit einem Wort alle Spielarten des Artikels Paris. Schmutzig und produktiv wie der Handel bietet dieser Durchgang, den immer die Reihen der Kommenden und Gehenden, der Karren und Wagen füllen, einen abstoßenden Anblick, und die Bevölkerung, die in ihm lebt, stimmt durchaus mit der Örtlichkeit und den Dingen zusammen. Sie besteht aus den Fabrikarbeitern, die sich in allen Handfertigkeiten auszeichnen, aber nicht über diesen Rahmen hinausdenken. Topinard wohnte in dieser Cité, in der die Gewerbe blühen, der niedrigen Miete wegen, im zweiten Haus, gleich links am Anfang. Die Wohnung lag im 6. Stock und hatte Aussicht auf jene Gartenzone, die dank den 3 oder 4 großen Palais der Rue de Bondy noch existiert.
Thomas Douglas hat den 15. Teil gelesen aus Cousin Pons oder Die beiden Musiker von Honoré de Balzac. Deutsch von Otto Flacke, Technik Tom Willen, Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Nächsten Dienstag erfahren Sie, wie Schmucke seinem Beschützer Topinard einen Gefallen erweisen kann, dieser darob aber doch nicht glücklich wird. Die Lesung können Sie übrigens jeweils im Internet nachhören oder auch als Podcast abonnieren unter drs2.ch. Und dort finden Sie auch ein ausführliches Personenverzeichnis zum Roman.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.